Inforadio Podcast.
775 Jahre Berlin. Wir feiern in diesem Jahr eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet. Geprägt nicht nur, vielleicht noch nicht einmal in erster Linie durch berühmte Bauten, sondern durch Menschen. Menschen, die über die Jahrhunderte ihren Platz im märkischen Sand gesucht und gefunden haben. Manche auch, die dann weiterzogen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum. Berlinmacher, so heißt eine Ausstellung zum Jubiläum im Ephraim-Palais noch bis zum 28. Oktober, dem Ersterwähnungstag der Stadt, genauer von Köln, nicht von Berlin, auf der anderen Seite der Spree. Herzlich willkommen zum zweiten Berlinmacher-Salon. Berlinmacher sind Menschen, die in dieser Stadt etwas bewegen wollen, die Horizonte sehen, die aber auch Grenzen spüren. Das finden wir, trifft auf den Unternehmer Hans Wall zu. Finden Sie das auch mit dem Bewegen wollen, mit den Horizonten und den Grenzen?
Ja, so in etwa. Das kann ich selber, müssen andere beurteilen, nicht ich selber, ne? Ob das auf mich zutrifft.
Aber Sie würden schon sagen, Sie sind ein Berlinmacher, Sie sind in dieser Stadt beteiligt, sozusagen in dem.
Ja, natürlich, so wie jeder andere Bürger auch, ja.
Der Berlinmacher-Salon mit Hans Wall, dessen Namen auch nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft vielen Flaneuren und anderen sich in der Stadt bewegern, durch seine Stadtmöblierung ein Begriff ist, auch durch den Mut zum Design. Er hat sich heute Gesprächspartner gewünscht, den Architekten Jan Kleihus und den früheren Gartenbaudirektor Klaus von Krosigk. Die darf ich gleich zu uns bitten. Zunächst aber Hans Wall, Berlinmacher sind oft keine gebürtigen Berliner. Sie sind Jahrgang 1942, Schwabe. Als Sie 1984 nach Berlin kamen, haben Sie da eigentlich diesen ominösen Schwabenhass gespürt, von dem man jetzt so viel spricht?
Nö, überhaupt nicht. Also ich denke, Schwaben haben hier ein sehr gutes Ansehen. Ich muss aber dazu sagen, seit ich in Berlin bin, habe ich keine Heimweh mehr nach dem Schwabenland. Ich gehe da ab und zu mal runter und freue mich da dann wieder alte Freunde zu sehen. Aber die Heimat ist eben Berlin
geworden. Auch in Bezug auf das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, braucht Berlin wieder eine Altstadt, eine neue Altstadt? Was ist hier anders als in anderen Städten? Was ist hier vielleicht möglich, was woanders nicht möglich ist? Und wo merken Sie, hier sind vielleicht auch Debatten schwerer zu bewegen als anderswo?
Bezüglich jetzt auf das Thema, oder?
Machen wir es mal bei dem Thema fest, ja.
Ja, also ich finde, dass politisch zu wenig bewegt wird hier in der Stadt und dass alles viel zu lang dauert und dass einfach auch Visionen fehlen. Aber das Pfund Berlins sind ja die Berliner. Ja, die schaffen das, egal welche Regierung dran ist. Und deswegen hat Berlin auch meiner Ansicht nach eine ganz große Zukunft in Europa. Das erleben wir ja alle, wer noch West-Berlin erlebt hat und dann den Fall der Mauer. Unglaublich, was seither geleistet wurde. Jetzt gibt es ja keine West- und keine Ost-Berliner mehr. Jetzt sind wir alle Berliner. Und jetzt müssen wir unsere Politik mal ordentlich Dampf machen, damit die schneller voranschreitet. Und ich bin ja zu der Berliner Altstadt eigentlich nur durch ein Projekt gekommen meines Vereins, Denkmal an Berlin e.V., wozu ich jeden heute Abend, vielleicht verzeihen Sie mir das, wenn ich das sage, einladen möchte, Mitglied zu werden. Wir haben ein tolles Projekt jetzt im Moment. Und zwar kennen wahrscheinlich viele oder alle kennen bestimmt das Stadthaus, das Berliner Stadthaus. Und hinter dem Berliner Stadthaus ist es noch niemand aufgefallen, da steht eine wunderbare Barockkirche ohne Turm. In so einem reichen Stadt oder so einem reichen Staat wie Deutschland, an so zentraler Stelle, wieso hat da noch niemand gesagt, da muss doch der Turm hoch? Und wir sind jetzt dabei, weil dies ist kein normaler Turm. Das ist also, da geht es um was ganz anderes. Da ist ein Glockenspiel drin gewesen mit 36 Glocken. Und am Wochenende waren da immer Tausende von Berliner, weil das war die sogenannte Singuhrkirche. Und die haben ganze Lieder mit dem Glockenspiel spielen können. Und die wurden übertragen in viele Städte Europas. Da hängen Wahnsinnsgeschichten dran. Und wenn man das dann überlegt, dass da die Altstadt waren, gehen Sie da mal hin, wie da tote Hose ist. Ja, verdammt noch mal, wann fangen wir denn endlich mal an, das Herz unserer Stadt wieder zum Pochen zu bringen, weder wenigstens teilweise mal, da sieht man nichts. Also wenn ich dann die Ideen von der Frau, wie heißt sie, Lüscher, oder wie, Ein Binnenalster da, also das ist ja lächerlich.
Da kommen wir vielleicht noch hin. Aber das Beispiel Parochialkirche und der Turm ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es geht ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe und wie ich diese Initiative Denkmal in Berlin auch richtig verstehe, nicht darum, jetzt irgendetwas nur zu rekonstruieren, damit das Alte wieder da ist, sondern hier hatte etwas eine Funktion in den Stadtraum hinein. Und diese Funktion ist gebrochen. Und wenn wir sagen, die soziale Bewegung auch von Menschen, die durch diese Räume gehen, wieder organisieren wollen, ist beispielsweise so ein Turm mehr als nur eine klassische Rekonstruktion.
Genau. Und für mich sind Kirchen sowieso wichtige Gebäude. Das ist für mich Kultur, egal in welcher Religion man drin ist. Und wenn so ein wichtiges Gebäude dann ohne Turmspitze dasteht, dann finde ich, das ist eine Katastrophe. Und vor allen Dingen, was Sie sagten, weil der Turm ja auch die Funktion hatte. Und deswegen freue ich mich, dass im Jahr 2015, da wird die Kirche nämlich 300 Jahre alt. Und 2015 ist die Singurkirche wieder fertig. Und ich hoffe, jeder von Ihnen kommt zur Einweihung.
Ist das jetzt ein Versprechen? Ist das eine Vision oder sagen Sie, das ist jetzt hier ein belastbares Datum? Wir haben bei Einweihungen von Großprojekten in Berlin immer wieder Daten gehört. Also deshalb.
Ja, aber das ist überhaupt nichts zum Lachen, das ist eher zum Weinen. Und meiner Ansicht nach müssen die Politiker, die den Mist zu verantworten haben, schon längst zurücktreten oder zumindest mal auch zeigen, dass es so nicht geht. Ja, also das ist so, wird ja ganz Berlin lächerlich gemacht. Aber für mich ist das ein Versprechen, was ich mir selber gegeben habe, was ich mir selber gesetzt habe. Und das sind ja immer die Versprechen, die am meisten zählen, wenn man sich selber was verspricht. Und vor allen Dingen dann 2015, weil zur 200-Jahr-Feier 1915 kam ja ein Buch raus, ja, wo dieses Glockenspiel dargestellt, jede einzelne Glocke beschrieben wurde und so weiter und so fort. Und wir sind gerade dabei, dieses Buch wieder in einer Neuauflage, also sozusagen als Gedenkbuch, weil da gibt es nur noch ganz wenige Exemplare. Das wird jetzt neu gedruckt und da wird dann auch ein Anhang drin sein, wo dann unser Verein vorgestellt wird, was wir jetzt alles machen, um das Glockenspiel wieder zu bauen. Wir waren ja in Holland, weil dort wurde ja das ursprüngliche Glockenspiel gebaut. Und ich muss mich auch bei Herrn von Grosig bedanken. Der hat uns nämlich auf die Idee gebracht, ja, als ich... Ich glaube, viele Berliner wissen das gar nicht, dass da hinten eine Kirche ohne Turm steht. Das muss man sich immer vorstellen. Und deswegen macht es natürlich auch Riesenspaß. Wir sind jetzt 300 Mitglieder im Verein. Wir haben ein neues Büro in der Kantstraße 106. Da kann jeder hinkommen, kann sich informieren. Und 2015 muss das alles fertig sein. Ich glaube, wir schaffen das, wenn heute auch einige Leute hier sind und sagen, ja, da helfe ich mit 60 € Monatsbeitrag. Leistet man, ich meine, ist ja egal, wie viel einer bezahlt, da kommt, jeder Euro zählt ja. Und die Unterstützung von vielen Berlinerinnen und Berlinern tut unserem Verein natürlich auch gut.
Da würde ich gerne an dem Punkt nochmal einhaken. Sie haben ja gesagt, das Pfund sind die Berliner, mit denen man hier wuchern kann. Hat sich da in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren was verändert? Ich beobachte das beim Tag des offenen Denkmals. Die Veranstalter sind immer ganz entsetzt, wenn plötzlich 150 Leute vor der Tür stehen und alle in ein Gebäude rein wollen. Egal, ob es jetzt Wohnen im Denkmal ist oder ob es ein öffentliches Gebäude ist. Ich habe den Eindruck, dass in der Bevölkerung, in der öffentlichen Wahrnehmung die Frage, wie das Alte erhalten, wie mit dem Alten leben, vielleicht viel stärker schon ein Thema ist und dass das gewachsen ist. Welchen Eindruck haben Sie?
Ich glaube, dass gerade was jetzt die Berliner Altstadt anbelangt, wird dieses Projekt noch viel mehr diskutiert werden muss, dass da viel mehr Aufklärung gemacht werden muss, wie schön eigentlich früher die Altstadt Berlins war. Und wenn man dann mal so zum Beispiel nach Warschau geht und schaut sich an, die alten Straßen und die Plätze, die alle wieder rekonstruiert, im Original wieder aufgebaut wurden. Das Schloss wurde wieder aufgebaut. Da fragt man sich natürlich, wenn das die Polen schaffen, warum wird eine reiche Bundesrepublik Deutschland nicht in der Lage ist, auch die Altstadt, der Hauptstadt wieder zum Leben erwecken. Das wäre doch traumhaft schön, eine super Projekt, wo auch, sagen wir, Arbeitsplätze geschaffen werden können. Also ich finde, das müsste einfach noch mehr aus der Bevölkerung heraus gefordert werden, dass wir unsere Altstadt in Berlin wieder zurückhaben möchten.
Und da muss man natürlich jetzt sagen, da ist man natürlich mitten in einer großen Debatte über die Frage, was heißt dann eigentlich in dem Zusammenhang rekonstruieren? Also wie original soll es denn sein? Das werde ich gleich mit unseren weiteren Gästen diskutieren. Deshalb aber nochmal von Ihnen die Antwort. Wir haben wir sehen das jetzt gerade bei der großen Schinkel-Ausstellung. Da sind Teile der alten Bauakademie und mir sagen die Verantwortlichen bei preußischer Kulturbesitz, wir haben irgendwie Hunderte von kleinen Objekten, die alle noch von der Fassade der Bauakademie sind. Und die spannende Frage ist, sollen wir die jetzt einbauen? Sollen wir da sagen die Wunden zeigen oder soll es original werden? Wenn Sie von der Altstadt sprechen, welche meinen Sie? Meinen Sie eine quasi Straßenführung wie damals und dazwischen sind dann die Townhouses von heute? Oder meinen Sie auch Gebäude in der Kupertur wie damals? Meinen Sie die soziale Funktion der Altstadt? Nur damit wir es für das anschließende Gespräch besser wissen.
Ja, das meine ich ja. Also der Bruch zwischen einst und jetzt, der ist nirgends so stark wie in Berlin. Wenn man in der Innenstadt in Mitte spazieren geht, der Bruch zwischen einst und jetzt, schauen Sie mal Warschau. Da sieht man noch die alten Gassen und die haben das im Original so aufgebaut, wie das früher war. Warum? Das kann man zumindest, ob man das überall wieder machen kann in Berlin. Dazu bin ich jetzt nicht der Architekt, der das entscheiden kann, aber warum kann man nicht mal ein gewisses Viertel so wieder aufbauen, gerade da hinter dem, wo die Parochialkirche ist? Warum kann man da nicht mal wieder sagen, wir machen das, wie das früher mal war, um das wieder zurückzuholen? Wir fangen ja vom Verein jetzt an, das ist ja das erste Gebäude, was wieder rekonstruiert wird. Wenn die Turmspitze drauf ist mit dem Glockenspiel, ist das eigentlich das erste Projekt. Und darauf bin ich natürlich stolz, dass ich den Verein auch unterstützen kann, dass wir das erste Projekt wieder rekonstruieren.
Wenn Sie so mal so 20, 30 Jahre weiterschauen und wenn wir dann zurückblicken auf die Debatten heute, sagen Sie, ja, wir haben dann all das hinter uns gekriegt. Wir haben das dann 2015, das Glockenspiel in der Parochialkirche als Auftakt. Sind Sie da optimistisch, dass das dann tatsächlich sagen, angeschoben ist und weitergeschoben wird?
Es muss noch weitergeschoben werden und das ist natürlich eine Verpflichtung für jede Berlinerin, jeden Berliner, nicht wegzuschauen, nicht das alles der Politik zu überlassen. Dann können wir wahrscheinlich warten bis, was weiß ich, wie lange. Viel mehr sollten sich um diese Belange, es geht doch um unsere Berliner Mitte, die ist doch uns Berliner, gehört doch die Mitte und nicht der Politik. Und deswegen sollten wir uns da persönlich drum kümmern und sollten uns zu Wort melden und sollten die Politik da ein bisschen antreiben, damit dieses Vorhaben nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird.
Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, dass unsere beiden weiteren Gäste zu uns hier nach vorne aufs Podium kommen. Jan Kleihus und Klaus von Grosig. Vorher aber hören wir kurz Wetter, Verkehr und aktuelle Schlagzeilen aus der weiten Welt. Das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum aus dem Märkischen Museum. Braucht Berlin eine neue Altstadt? Fragen wir den Berlinmacher Hans Wall, Unternehmer, Vorsitzender des Vereins Denkmal an Berlin. Er hat es schon mit Ja beantwortet und das fragen wir auch den Architekten Jan Kleihus, der unter anderem in Berlin derzeit das neue Gebäude des Bundesnachrichtendienstes baut und den Gartenhistoriker Klaus von Grosig. Er war bis vor einem Jahr Gartenbaudirektor im Berliner Landesdenkmalamt. Ja, wir haben eben gerade ein großes Plädoyer von Hans Wall gehört. Baut das doch wieder auf. Wenn die das in Warschau können, können wir das auch. Ich frage erst mal, liegt es am Können oder liegt es am Wollen, dass wir uns so schwer tun mit der Mitte in Berlin? Klaus von Grosig.
Ja, ich glaube, dieser Begriff Rekonstruktion, den wir ja doch sehr häufig verwenden, ist doch sehr belastet. Ich spreche deswegen viel lieber von Reparatur. Es hat ja Gott sei Dank sehr vieles auch den Zweiten Weltkrieg zumindest teilweise überstanden. Und wir haben mit großem Erstaunen auch erkennen können, dass viele Gebäude oder auch Bereiche der Stadt, die wir im Grunde schon aufgegeben hatten, nach der Wende, was den Ostteil Berlins angeht, doch in einer wunderbaren Form wieder instand gesetzt worden ist, repariert worden ist. Und wir dort nicht immer dieses sehr schwierige Wort Rekonstruktion in den Mund genommen haben, sondern mehr mit der Thematik Weiterbauen am Denkmal gearbeitet haben. Und ich glaube, dass uns da besonders gute Beispiele auch in Berlin gelungen sind, sodass diese Stadt Berlin heute eigentlich in Europa für beides steht. Erhaltung und Pflege, Instandsetzung der überkommenen Bau- und Gartenkultur, aber auch mutig nach vorne schauen und sozusagen in der Tradition Schinkels auch etwas Neues, etwas Gutes wagen. Wenn ich das am Beispiel des Pariser Platzes erläutern darf, wo ich die Freude hatte und die Genugtuung, 1991, 92 den Pariser Platz mit den schönen Fontänen wiederherzustellen. Ich sage bewusst nicht zu rekonstruieren, sondern da war auch vieles im Boden vollkommen da. Es war Reparatur. Und die Architektur, die moderne, die ja zum großen Teil doch von sehr hoher Qualität ist, und wir dennoch auch das wunderbare restaurierte Brandenburger Tor haben und auch natürlich wiederhergestellte Gebäude wie das Adlon. Also ein, wie ich finde, ein doch grandiose Mischung von alt und neu.
Weiterbau am Denkmal, Anschlussfähigkeit, Stichworte Jan Kleihus. Wie wird das diskutiert unter Architekten der Gegenwart? Wie diskutieren Sie das?
Es wird leider Gottes überhaupt gar nicht mehr wertfrei diskutiert, sondern es wird immer mit so einem leichten Ogu diskutiert. Ich glaube, das ging so richtig los mit dem Thema Humboldt-Forum, Schloss, wo man ganz konträrer Meinung war, wie ich finde, nicht zu Recht. Ich denke aber auch, es geht ja nicht nur um das Weiterbauen, wie es Herr von Krosigk gesagt hat, von Denkmalen, sondern auch um das Weiterbauen der Stadt. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, welcher Teil der Stadt wird denn weitergebaut? Und was versteht man unter der Berliner Altstadt? Also was ist das, was man eigentlich wieder gewinnen will? Was ist das, was man rekonstruieren will?
Ja, in Altstadt stecken ja auch diese verschiedenen Komponenten. Also einmal sozusagen die Frage soziale Funktion dieser Räume hier in der Mitte, also östlich des Humboldt-Forums bis zum Alexanderplatz zum Beispiel. Oder eben das, was erinnert werden soll. Da sind offensichtlich die ideologischen Schützengräben nicht zu verlassen. Oder sind sie das doch?
Zurzeit offensichtlich nicht. Zurzeit ist ja das Wort Rekonstruktion, zumindest bei vielen meiner Kollegen, ein absolutes Reizwort.
Warum?
Da fragen Sie mich was anderes. Also das kann
Warum ist es für Sie kein Reizwort?
Das ist für mich manchmal auch ein Reizwort. Das hängt, aber ich glaube, man muss einfach differenzieren. Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass Rekonstruktion schlecht ist. Das ist nicht meine Auffassung. Das ist aber die Auffassung von vielen. Und das ist einfach sehr schade, weil man sich offensichtlich nicht die Mühe macht, genau hinzugucken. Und wenn wir das Beispiel Berliner Stadtschloss nehmen, wo, wenn man so will, ich ja auch einer der Geschädigten ist, der an dem Wettbewerb mitgemacht hat. Sie können sich vorstellen, dass wir, als wir den Wettbewerb gemacht haben, im Büro dann erstmal angefangen worden ist, darüber nachzudenken, rekonstruiert man oder nicht. Ich habe gleich ganz klar gesagt, nein, sonst hätten wir den Wettbewerb nicht mitgemacht, sondern wir machen den Wettbewerb mit den Vorgaben oder unter Einhaltung dieser Vorgaben. Und ich denke, bei dem Berliner Stadtschloss ist es so, dass dieses Gebäude ja erhalten war. Man kennt es ja, man konnte es rekonstruieren. Und ich habe einfach die Maxime aufgestellt, wir gehen davon aus, gedanklich, dass diese Wände, der Schlüterhof, die Fassaden, dass diese Wände noch stehen und wir ergänzen es mit zeitgenössischer Architektur und zeitgenössischer Funktion.
Klaus von Krosigk, Sie haben eben gesagt, es hat ja an vielen Stellen in Berlin gelungene Beispiele gegeben, also auch der Wiederbelebung von Stadtquartieren durch dieses Weiterbauen am Denkmal. Ist es vielleicht anderswo, also in anderen Bereichen der Stadt, schlichtweg nicht so problematisch wie ausgerechnet in der Mitte, weil man dort Varianten oder auch Fehler machen darf, während hier alles drauf guckt?
Ja, das glaube ich schon. Es ist in Berlin auch nicht anders wie in anderen europäischen Metropolen oder anderen deutschen historischen Städten, dass wir natürlich ein bauliches Herz haben. Ein Herz, in dem die Geschichte unserer Stadt, die Geschichte Preußens natürlich immer noch ungemein lebendig ist. Und dass die Stadt, nicht nur die Politik, sondern gerade auch die Bürger, aber auch die Gäste, gerade auf dieses Zentrum mit besonderer Sorgfalt und großem Interesse gucken, was passiert dort. Und ich glaube, dass es auch sehr legitim ist, dass man dort auch mit besonderer Nachdruck fragt, was haben wir dort noch an alten Spuren, die wir erhalten, die wir instand setzen können, die wir vielleicht sogar teilrekonstruieren oder, ich sage das Wort jetzt doch mal, beim Humboldt-Forum, dem Schloss, tatsächlich auch in einer Totalrekonstruktion das zurückholen. Man muss ja dieses Humboldt-Forum, denke ich, auch im innerstädtischen Gesamtzusammenhang sehen. Man kann das Humboldt-Forum nicht ohne die Schinkelsche Bauakademie sehen. Ja, man kann es nicht ohne das alte Museum von Karl Friedrich Schinkel sehen. Man kann es nicht ohne den Lustgarten sehen. Und man kann es am Ende vielleicht auch nicht sehen, ohne dass man auf den unter meiner Leitung rekonstruierten Schinkelplatz am Kupfergraben guckt. Es ist eben eine in Jahrhunderten gewachsene und hochqualitätvoll dominierte Altstadt Berlins, die eben immer noch da ist, Gott sei Dank. Man muss doch auch mal an den Dom denken, am Lustgarten, der ja auch im Grunde eine Ruine war. Man hat ja Unendliches gemacht und es geht jetzt eigentlich darum, das in den nächsten 10 Jahren zu vollenden. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Außenanlagen des Humboldt-Forums geht, des untergegangenen Berliner Stadtschlosses, dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Lenéschen wunderbaren Gartenterrassen zum Lustgarten von 1845, dass die auch wiederkommen. Und man muss zweitens auch darüber nachdenken, ob der Neptunbrunnen nicht wieder an seinen alten Platz kommt. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir an der Marienkirche auch darüber aktuell diskutieren in der Evangelischen Kirche Berlins, ob man nicht den Luther wieder an seine alte Stelle stellen möchte und auch dort den Freiraum wiederherstellen.
Nun haben Sie natürlich den Berliner Dom angesprochen und das ist natürlich eine kleine Wunde, weil da wurde auch schon mal was abgerissen, um 1905 den Bau hinzustellen. Und man ging damals in Berlin auch nicht so pfleglich mit den Überresten um. Ist das vielleicht eine Berliner Eigenschaft? Wolf-Jupp Siedler hat mal gesagt, hier wird nach 50 Jahren immer alles abgerissen und neu gebaut.
Doch, das ist natürlich eine Grundaussage, das kennen die meisten, die hier sitzen, die Berliner, Berlin ist nicht, Berlin wird. Das kennen wir. Aber das ist doch kein Freibrief für in jeder Generation abräumen, um jeden Preis etwas Neues, sondern gerade in Berlin haben wir eine besondere Verantwortung. Das meine ich schon gegenüber dem, was den Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank überdauert hat und was wir heute auch mit unserem Know-how unserer Architekten und Garten- und Landschaftsarchitekten auch wieder retten, sanieren und instand setzen können.
Hans Wall, aus Ihrem Gespür, auch aus Ihrem Gespür als jemand, der auch, ich habe vorhin gesagt, Stadtmöblierer, also der weiß, welche Funktionen in der Stadt durch Gebäude und durch Design wie verändert werden können. Was kann das Alte, das man erinnert, auf das man wieder zurückgreift, möglicherweise besser als das Neue, das wir auch überall sehen, das wir auch nach den Beginn der 90er Jahre auch in dieser Stadt viel gebaut gesehen haben?
Also wenn ich Herr von Krosigk so reden höre, da wünschte ich mir, Herr von Krosigk wäre Stadtentwicklungssenator und würde das alles, was er so hier was er gesagt hat und würde das alles durchsetzen, dann gäbe es bestimmt viel mehr Freude noch in Berlin.
Die Frage ist, aber würde er das so sagen dürfen?
Als Ihre Frage wegen dem Alten kann ich Ihnen ganz genau erklären. Schauen Sie mal, ich bin so stolz auf meine Stadtmöbel, weil wir die ja im Design so machen für jede Stadt individuell. Da bin ich natürlich auch auf meine Toiletten sehr stolz. Aber wo ich das Café Achteck zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich gewusst, da können wir noch so viel designen und gestalten. Mit dem kommen wir nicht mit. Die Gestaltung vom Café Achteck, diese gusseisernen Elemente, die sprechen doch für sich. Und jeden Berliner, der sich das anguckt, werden ja. Also ich beneide zum Beispiel die Berliner, Die, die Stadt Berlin noch vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, die beneide ich regelrecht, die den Potsdamer Platz gesehen haben. Die müssten uns doch mal erzählen, wie das alles war. Und ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass vieles viel schöner war wie heute.
Aber da wollte ich vielleicht noch mal einhaken, ja. Weil das ist ja, glaube ich, auch so ein Punkt, über den man mal sprechen muss. Herr Weil, Sie haben gerade schon gesagt, wie schön war die Altstadt Berlins. Und die Frage ist natürlich, über welche Altstadt sprechen wir, über welche Zeit sprechen wir? Wir sprechen ja letztendlich über die Identität einer Stadt, die ja ganz stark geprägt wird, natürlich durch Stadt, aber auch durch das Leben in der Stadt. Und ich bin mir nicht sicher, ob Berlin im Mittelalter überhaupt international irgendeine Relevanz hatte im Vergleich zu der wilhelminischen Zeit, zu der Zeit der goldenen 20er, also vor dem Krieg, wo ich Berlin auch gerne kennengelernt hätte, wo Paris allenfalls auf gleicher Ebene war mit Berlin. Und die Frage ist ja, ist das nicht eigentlich die Zeit, die man wiederholen will? Wenn wir jetzt über die Altstadt Berlins sprechen, also um den Bereich vor dem Roten Rathaus, in welcher Form, darüber machen wir uns als Architekten natürlich Gedanken. Rekonstruiert man das parzellenscharf, hochgradig unwirtschaftlich, funktional sehr schwierig den heutigen Ansprüchen? Oder sagt man, man geht ein Stück weiter, man akzeptiert einfach das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Man akzeptiert die Gebäude, auch Wohngebäude, bei denen wir wissen, dass es sehr schwierig ist, die wieder abzureißen.
Und also denkt zum man Beispiel an die Rathauspassagen, die da stehen.
Nein, das Parkhaus könnte ich mir vorstellen, das wird man auch ziemlich bald wieder abreißen. Aber es gibt eben natürlich auch Wohnbauten und da wissen wir, dass es immer relativ schwierig ist. Also versucht man so eine Art Nikolaiviertel da wieder hinzustellen oder denkt man einen Schritt weiter? Ich weiß es auch nicht. Wir untersuchen es gerade in der Universität, aber ich stelle einfach diese Frage, weil das für mich was ganz Entscheidendes zu tun hat mit der Identität einer Stadt.
Aber das wäre eine Frage, die man sozusagen öffentlich mit allen Bürgern und politisch Verantwortlichen im Grunde genommen jetzt in Permanenz debattieren müsste.
Aber dann würde ich Herrn Weil wieder recht geben, wenn wir das dann in 20 Jahren oder in 30 Jahren nicht schaffen, da zu einer Entscheidung zu kommen, sondern da muss einer den Mut haben und diese Entscheidung fällen.
Also
muss die Politik machen.
Doch so jemanden wie Schinkel in der Oberbaudeputation, der einfach mit Federstrich sagt, das hier muss aber jetzt anders gebaut werden, weil das ist Unfug. Wie ist das, Klaus von Krosigk? Brauchen wir sozusagen den großen Visionär, der sagt, ich habe die Idee für diese Stadt? Oder ist das auch ein Verlagern des Problems, weil den wird man sowieso nicht finden? Und wenn man ihn findet, wird man sich nicht auf ihn einigen können?
Ja, das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Also Schinkel können wir nun nicht wieder herbeizaubern. Auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir die Probleme auch in Gesellschaft und Politik ja erkannt haben und dass man viele Entwicklungen, insbesondere auch nach der Wende, auch versucht hat, energisch doch anzupacken. Aber man muss vielleicht auch Vertrauen haben zu einem prozesshaften Vorgehen, in dem wir uns ja auch befinden. Man hat eben mal das Glück, dass auch die Politik vernünftig reagiert, dass es wunderbare Architekten gibt, die dann auch partiell wirklich hervorragende Lösungen schaffen, die auch Bestand haben werden. Ich denke an die beiden Kleihuschen Häuser rechts und links vom Brandenburger Tor. Das ist einfach ein wunderbarer Wurf damals gewesen und irgendwo fügt sich das dann in das Ganze. Zu glauben, dass man das über Jahrzehnte wie Schinkel so ein Baugeschehen dominieren kann mit einem kongenialen König, den haben wir natürlich nicht mehr. Das war natürlich auch eine super Kombination, auch der König und Lené. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich ja in 30 Jahren versucht, doch an 100 Stellen der Stadt diskret, aber doch effektiv, denke ich, hier auch die Dinge zu verändern. Ist vielleicht in der Baupolitik schwieriger, Herr Kleihus, weil da auch mehr mitsprechen, mitrühren und entscheiden wollen. Des Savigny-Platz oder der Victoria-Luise-Platz oder der Pariser Platz, das habe ich eben entschieden und wir haben es gemacht. Da hat eigentlich niemand mitgeredet und alle Senatoren haben gesagt, ach, lass den Krosigk machen, das wird schon.
Jan Gleihus noch direkt dazu? Nein. Dann will ich noch mal Hans Wall fragen. Der hat eben aufgezuckt, als Jan Gleihus gesagt hat, ja, und wenn man dann diese kleinen Parzellierungen sich anschaut, das ist vielleicht unwirtschaftlich. Und da kommt natürlich der Unternehmer zum Tragen.
Ja, wenn das in anderen großen europäischen Metropolen, wenn da die Altstadt da ist und das funktioniert, warum soll denn das in Berlin nicht funktionieren? Die Architekten wollen natürlich immer große Kästen hinstellen, aber gerade das Kleinteilige, das ist doch das, was wir hier eigentlich in Berlin eigentlich auch sehr lieb haben. Ja? So Gassen und so weiter. Deswegen müssen wir Berliner dafür sorgen, dass die Mitte nicht vergessen wird, dass nicht die Herren Architekten alles entscheiden. Das ist natürlich denen ihren Beruf, die wollen Paläste hinstellen. Und zum Schluss wissen wir ja, wie die in 20 Jahren aussehen. Das Tolle an der alten Architektur ist doch, dass es Bestand hat. Ja? Dass es noch in 100 Jahren wunderschön aussieht, wenn man die Fassaden von den Häusern am Kudamm oder auch an anderen Bereichen diese klassizistischen Fassaden sieht, wenn die restauriert werden, ja, da ist man doch richtig glücklich, wenn man das anguckt. Und die moderne Architektur, ich meine, da gibt es auch Ausnahmen, so ist es nicht, schafft es einfach nicht. Diese Ästhetik und das Ganze, wir werden da im ganzen Leben von Ästhetik beeinflusst. Und wenn man das sieht, ja, dann wünscht man sich, dass das eigentlich auch in Berlins vergessener Mitte, so wie es auf dem Buch steht, dass das wieder zurückkehrt. Das ist doch ganz normal. Fachleute haben wir ja, das sieht man ja an Herrn von Grosig. Ne? Da brauchen die auf die Fachleute zurückgreifen und so ein Projekt anstoßen. Und schon haben wir in 10, 20 Jahren wieder einen Grund, dass wir in Berlin sind und nicht in einer anderen Stadt.
Was an dem, was Hans Wall eben über die Architekten gesagt hat, Vorurteil ist und was nicht, will ich gleich besprechen. Vorher machen wir noch mal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus dem Märkischen Museum aus Anlass der Ausstellung Berlinmacher 775 Porträts, ein Netzwerk, nebenan im Ephraim-Palais. Wir blicken heute mit dem Berlinmacher Hans Wall, dem Architekten Jan Gleihus und dem Gartenarchitekten Klaus von Grosig auf die Stadt, ihre Rekonstruktion, das Echo früherer Architektur, aber auch die Neubeschreibung im Zentrum. Wir haben eben von Hans Wall gehört, die Herren Architekten, die wollen nur große Kästen bauen. Und beim Café Achteck hat er vorhin gesagt, ja, da kommen wir nicht mehr mit. Jan Gleihus, bei Goethe steht, weh mir, dass ich ein Enkel bin. Also die Frage, ja, waren die Alten größer, hatten die es leichter?
Ich sage immer, ein Projekt kann nur so gut sein wie der Architekt, aber auch der Bauherr. Und wenn Sie einen guten Bauherrn haben, einen Bauherr, der sich vor sein Gebäude stellen will und sagen will, das Gebäude hat sich nicht nur gerechnet, sondern es finde ich auch gut, dass, obwohl es sich für mich nach 20 Jahren amortisiert hat, es trotzdem 200 Jahre stehen soll. Sie können heute genauso gut bauen wie früher. Sie können heute im Grunde genommen sogar noch besser bauen als früher. Das Problem heutzutage sind häufig die Bauherren. Es ist der Zeitrahmen, in dem etwas gebaut werden soll. Und von daher glaube ich nicht, dass die Zeit früher besser war als heute. Früher ist auch sehr viel gebaut worden, was heute nicht mehr steht, was einfach in sich zusammengefallen ist. Also das glaube ich nicht so ganz. Ich wollte auch noch was anderes zu dem Herrn Wall sagen, was das Thema Größe angeht. Also Herr von Grosig hat ja gerade die Gebäude meines Vaters rechts und links vom Brandenburger Tor angesprochen. Ich glaube, auch die werden noch eine ganze Weile stehen und nicht so schnell kaputt gehen. Ich glaube, als Architekt baut man auch sehr gerne klein. Und ich würde sehr, sehr gerne eins der kleinen Häuser am Römer in Frankfurt, da gibt es ja eine ganz ähnliche Diskussion über die historische Mitte, da hätte ich auch gerne eins dieser kleinen Häuschen gebaut, weil ich auch da weiß, dass nicht alle, aber viele der Bauherren welche sind, die eben Qualität fordern und nicht Quantität für wenig Geld. Und in Frankfurt haben wir es mit einer etwas anderen Situation zu tun auf dem Römer. Da ist der städtebauliche Kontext ein anderer als hier vor dem Roten Rathaus. Und von daher eben einfach nochmal meine Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Ist es wirklich so, dass man hier Parzellen scharf bauen muss? Also die kleinteilige Bebauung, die Mauern sind ja alle noch da, die Fundamente sind ja alle noch da. Man muss ja im Grunde genommen nur auf diesen Fundamenten wieder aufbauen. Aber ist das die Lösung für den Ort?
Klaus von Grosig, Sie haben vorhin die Westseite dieses Areals, also vom Schloss aus betrachtet, besprochen mit dem Schinkelplatz, der noch nicht so richtig als Platz wahrgenommen wird, weil eben das, was um den Platz herum ja erstmal noch auch gebaut werden muss oder vielleicht auch erstmal nicht gebaut wird. Wie ist das auf der Ostseite, wenn man sagen über den Spreeübergang genommen hat und diese große Fläche, was Jan Kleihus eben angesprochen hat?
Ja, das ist natürlich schon ein sehr schwieriges Terrain in Richtung zum Berliner Rathaus. Aber ich meine, man ist auch da gut beraten, nochmal sehr genau zu überlegen, wenn ich an das Umfeld der Marienkirche denke, wenn ich an das Umfeld denke des Roten Rathauses, dass man nochmal genau hinschaut. Das tun ja auch unsere Archäologen und haben ja auch interessante Dinge zutage gefördert. Das heißt nun natürlich nicht, dass wir in das frühe Mittelalter zurückgehen. Herr Kleihus sagte das ja auch gerade, ich glaube, das will niemand, aber dass man einfach nochmal wirklich über diese gesamte Fläche zwischen Spree und Berliner Rathaus nachdenkt. Und ich denke, man sollte keine Denkverbote dort aussprechen. Den Neptunbrunnen eingeschlossen, Luther eingeschlossen. Niemand will den Fernsehturm abräumen, der ist auch denkmalgeschützt, der bleibt ohnehin. Es geht im Übrigen auch nicht darum, das will kein Denkmalpfleger und ich denke, das will auch nicht Hans Wall und auch nicht Herr Kleihus und ich auch nicht, die Fischerinsel zu rekonstruieren. Ja, die ist eben komplett weg und die kann man nicht zurückholen.
Nun haben wir ja das Glück, bei Luther ist der Stichtag 2017, da hat man also noch 2 Jahre mehr Zeit als bei dem, was Hans Wall sich vorgenommen hat für den Turm der Parochialkirche. Es gibt ja in der Natur so diese Formulierung von Pioniergehölzen, um die herum etwas wachsen kann. Ich denke, wir sollten auch noch mal überlegen, was kann da an städtebaulichen, was kann da an Funktionen eigentlich in diesen Raum kommen, jenseits von der Kubatur von Straßen oder Ähnlichem. Wir haben gerade vorgestellt bekommen Modelle für das Bet- und Lehrhaus dreier Religionen am Petriplatz. Man hat ja lange überlegt, wenn man da diese große, breite, fast autobahnhafte Straße zurückbaut und jetzt plötzlich das ganze große Interesse vieler Berliner auf das Mittelalter durch die archäologischen Funde am Petriplatz. Was wollen wir da eigentlich gestalten? Dieses Nachdenken über diese Räume, auch wenn man den Bereich jetzt quasi zwischen Schloss und Alexanderplatz anschaut, da würde ich gerne noch mal drauf kommen. Was könnte da jetzt jenseits von sehr hochwertigen Eigentumswohnungen, die Menschen aus der ganzen Welt, um ihr Geld zu retten, vor dem nächsten Börsencrash dann kaufen. Was könnte da eigentlich inhaltlich die Mitte Berlins füllen? Ich fange mal mit Hans Wall an. Was kann inhaltlich in der Mitte Berlins stehen?
Ja, ich würde sagen, dass das eben für den Tourismus sehr wichtig wäre, wenn da kleinteilig gebaut wird. Brauchen wir doch was gucken, wie das in Paris ist und so weiter. Die Innenstadt, da laufen die zu Tausenden durch. Wenn das Humboldt-Forum fertig ist, dann würden die Leute natürlich auch gern schlendern durch die Altstadt Berlins. Und ich glaube, da gibt es 1000 Möglichkeiten für mittelständische Betriebe, für kleinteilige Geschäfte, für Bäcker, für gerade was die Touristen wollen. Da gibt es eine Riesenmöglichkeit. Da würden sogar viele Arbeitsplätze entstehen. Also da müsste endlich mal die Politik eine Vision haben und die Frau Lüscher soll mal damit beauftragt werden, nicht das Blankenese-Dorf in Hamburg oder die Außenalster in Berlin zu planen, sondern konkret mal jetzt einige Sachen auf die Beine bringen. Da tut sich ja gar nichts. Ja.
Jan Kleihus, was kann sozusagen inhaltlich in der Berliner Mitte gefüllt werden?
Ich glaube, dass man ein Nutzungskonzept in dem Sinne nicht vorschreiben kann. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, sich jetzt irgendwas auszudenken, was dann da stattfinden muss, sondern ich denke, man muss flexible Voraussetzungen schaffen. Man hat, ich glaube, auch nach der Wende noch von der Charlottenburger Mischung gesprochen. Das ist auch das, was ich meine. Ich glaube, jeder, der Charlottenburg kennt, weiß, dass das eine gewachsene Struktur ist, eine funktionierende Struktur, ganz einfach deswegen, weil es ein Mix aus Wohnen, aus Gewerbe und Büroflächen ist. Und diese Voraussetzungen muss man egal wo schaffen und kann sie natürlich anreichern durch touristische Attraktionen. Aber man muss einfach wissen, dass sich die Zeiten ändern und die Ansprüche ändern. Und von daher halte ich es sehr schwierig, ein vorgefertigtes Nutzungskonzept auf ein gewisses Areal aufzustülpen.
Das ist im Prinzip das was ich auch so sehen würde, wie das Jan Kleihus gerade geschildert hat.
Auf der anderen Seite würde ich sehr dafür plädieren, dass natürlich ein gehöriges Stück Grün dort bleibt, wie es auch heute ist, aber dass man in jedem Fall auch das Stichwort Wohnbebauung nicht aus dem Auge verliert. Denn ich habe immer vor Augen heute viele Städte, die abends verödet sind, die tot sind, wo überhaupt niemand mehr wohnt, wo niemand lebt, wo um 18, spätestens um 19 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Das wird in Berlin nicht passieren, aber man muss trotzdem während den Anfängen, ich fände es sehr schön, wenn das auch wieder ein Quartier wird, wo auch wieder Familien mit Kindern leben, wo es selbstverständlich auch für Singles Wohnungen ohne Ende gibt.
Wir haben zwei Mikrofone, eins steht dort hinten, eins ist hier vorne. Das können wir gerne reichen. Wenn Sie an unserem Gespräch teilnehmen wollen, signalisieren Sie das einfach mal.
Der schlimmste Bereich in der Altstadt ist eigentlich nicht das, was zwischen Humboldt-Forum und Rotem Rathaus ist, sondern dahinter. Mhm. Also wenn man auf die andere Seite vom Rathaus geht, finde ich es gruselig. Die Gertraudenstraße und die Straßen, die zum Teil noch historisch auch in der Führung sind und noch dies und das und jenes enthalten, ist so ein ziemliches Niemandsland. Man muss gezielt hingehen zum Nikolaihaus und die Schönheiten finden, aber es weist nichts darauf hin und es gibt auch kein Umfeld dafür. Das ist so eins. Und das Zweite ist, finde ich, dass das historische Berlin wird geradezu stranguliert vom Verkehr.
Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn das Glockenspiel dann zu hören ist, aber die Menschen wissen nicht, wie sie ohne Gefahr für Leib und Leben da hinkommen über diese breite Straßenflucht, dann entwickelt sich da auch nicht ganz so viel. Aber da ist ja sozusagen an dem Punkt, weiß die Politik zumindest, dass es einen Bedarf an Änderung.
Ich glaube aber, das liegt nicht nur an der Straße, sondern das liegt eben genau an dieser fehlenden, Sie reden vom Klosterviertel wahrscheinlich. Und ich glaube, es liegt genau an der fehlenden Mischung an der Stelle. Das ist das, was Herr Krosigk versteht. Unter 18 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt, weil, soweit ich weiß, gibt es da kein Wohnen. Und von daher ist es ja trotz der sehr schönen historischen Gebäude, die da auch stehen, oder der historischen Straßenführung, das alleine reicht nicht, um eine Identität dahin zu bringen.
Also ein Nutzungskonzept zu finden, das kann kein Hexenwerk sein. Also das ist die leichteste Turnübung. Da kann ich mich nur dem anschließen, was Herr von Krosigk sagt. Es wird auch so viel Wohnraum in Berlin gesucht. Warum sollen nicht auch sozial schwächere Familien gerade in die Innenstadt? Kinder, das ist doch super. Aber was ich Ihnen sagen will, stimmen Sie doch einfach darüber ab, wer für den Wiederaufbau der Berliner Altstadt ist und wer nicht. Warum soll man das heute nicht gleich machen?
Stichwort Verkehr.
Wenn ich das beantworten darf, da muss ich korrekterweise sagen, ist ja in meiner Verwaltung, in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, auch unter der Federführung von Frau Lüscher und in ihren Mitarbeitern, ist gerade dieses Thema Molkenmarkt, das Sie ja angesprochen haben, das so katastrophal durch den Verkehr fast einen Autobahncharakter dominiert wird, das wird in der Tat angepackt, das muss man wirklich sagen. Und es ist eine ganz starke Tendenz in meiner Verwaltung, dort einen energischen Rückbau voranzutreiben und auch, sage ich mal, wieder Wohnraum zu schaffen, auch für den Bürger, auch gemischte Angebote, in jedem Fall dort diesen wahnsinnig ausufernden Verkehr wirklich in den Griff zu kriegen und deutlich zurückzubauen. Ich glaube, dieses Problem wird jetzt aktuell gerade angegangen.
Ich würde, was die Altstadt anbetrifft, mir natürlich auch vorstellen können, dass man zumindest eine Reihe von Gebäuden rekonstruiert oder historisierend wiederherstellt. Ich würde das, was als Ruine vorhanden ist, ergänzen. Ich würde beispielsweise eben das wichtigste gotische Gebäude Berlins, die Klosterkirche, nicht als Mahnmal, als Ruine stehen lassen, sondern ich würde dieses Gebäude, meinetwegen sogar teilweise in modernisierender Form, aber ergänzen. Ich würde es überdachen, ich würde es wieder als einen allzeit nutzbaren Raum wiederherstellen und ich würde bei den anstehenden Ausgrabungen in dem Bereich, da wird das Graue Kloster wahrscheinlich noch zu großen Teilen was die Kellerfundamente anbetrifft, wiederentdeckt werden können. Da plant man ohnehin den Bau des Gymnasiums zum Grauen Kloster. Warum plant man nicht beispielsweise dort eine Mischform in der Architektur, modern historisierend, dass man so wie das Ludwig Hoffmann gemacht hat, der an dem Grauen Kloster ja auch die Turnhalle beispielsweise gebaut hat in neogotischer Form. Warum plant man nicht dort eine Mischform, dass man tatsächlich durch einzelne Gebäude auch daran erinnert wird, dass man sich in einer historischen Stadt befindet?
Wo könnte der Ort sein, wo das sozusagen in Permanenz diskutiert wird? Brauchen wir da was Neues oder sind die vorhandenen Formen, in denen das diskutiert werden kann, ausreichend?
Also ich glaube, das wird ja in kaum einer anderen deutschen Stadt wird so intensiv die städtebauliche Zukunft diskutiert. Es gibt Foren ohne Ende. Und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung so. Bloß all diese Foren machen natürlich auch nur dann Sinn, wenn die Entscheidungsträger auch dabei sind, sich das auch anhören, sich damit auseinandersetzen und auch versuchen, doch diesen Dingen dann auch Rechnung zu tragen. Das ist so ein bisschen, habe ich manchmal den Eindruck, in Berlin gibt es Foren um der Foren willen, aber an sich die Entscheidungen werden dann doch im kleinen Kämmerlein nach doch Dingen gefällt, so wie man das selbst für passend und für fachlich richtig hält.
Herr Kleihus, Sie haben mal betont, es gibt kein Konzept für die Stadt, an dem man sich reiben könnte. Ändert sich das gerade?
Nein, das ist gut, dass Sie es gerade in diesem Moment sagen, weil Herr von Krosigk, ich sehe das ganz genauso. Es wird diskutiert und diskutiert und es wird diskutiert und dann wird nochmal diskutiert und irgendwann muss man einfach mal eine Entscheidung fällen. Und da ist es mir dann schon fast egal, was für eine, weil ich glaube, man kann, wenn man jetzt nicht, und ich glaube, da hat Berlin eine Tradition und diese Tradition, die Berlin hat, ist eine gute Tradition, was Städtebau angeht, was den Umgang mit Stadt angeht. Und von daher glaube ich da auch ein Stück weit denjenigen, die es dann letztendlich zu entscheiden haben. Und ich glaube dann auch, dass man was Gutes draus machen kann, aber man muss es eben entscheiden. Und da sehe ich momentan noch kein Land in Sicht, wenn wir über dieses Gebiet sprechen, über welches wir gerade gesprochen haben.
Hans Wall, was kann ein Berlinmacher tun, um die Entscheider zum Entscheiden zu drängen?
Also ich wünsche mir, wenn wir gerade hier einen der bekanntesten Berliner Architekten da haben, dass die Berliner Architekten jetzt sich endlich mal persönlich um die Bauakademie kümmern, um unseren König der Architekten Schinkel, der weltweit bekannt war, ja, dass sie da mal sagen, so egal, wie wir zueinander stehen, aber wir Berliner Architekten, wir kümmern uns jetzt um die Bauakademie und sorgen, dass die wieder aufgebaut wird. Das wäre doch eine Sache, wo die ganzen Architekten Berlin sich mal verdient machen könnten. Und wenn Ihr Vater noch leben würde, wäre es schon längst gebaut. Ja, das ist richtig. Ich überzeugt.
Vielen Dank. Das war das Forum im Inforadio heute als Berlinmachersalon aus dem Märkischen Museum. Den nächsten Berlinmachersalon hier zeichnen wir am 15. Oktober auf mit Günter Stock, dem Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und das Thema Alt und Neu und die Mitte und die Innenstadt beschäftigt uns auch bei einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen in Herzberg an der Elster, falls Sie Lust haben, da hinzukommen, am 17. Oktober. Denn auch in kleinen Städten wird die Frage, was soll unser Herz sein, intensiv diskutiert. Manche haben ihr Herz noch, manche müssen es erst wieder finden. Ich bedanke mich recht herzlich für das heutige Gespräch bei Hans Wall, bei Jan Kleihus, bei Klaus von Krosigk und natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.